Bevor es losgeht, habe ich eine kurze Vorweihnachtsbeobachtung. Alle rennen ja gerade durch die Läden auf der Suche nach passenden Schnäppchen und verschenken dann oft Dinge, die keiner braucht. Waffeleisen in Elchform oder blinkende Socken, du kennst das bestimmt. Wenn du aber in der Weihnachtszeit oder über Silvester verreist, gibt's ein richtig gutes Schnäppchen, das dir wirklich etwas bringt. Und zwar mein 15% Rabattgutschein für Saily. Denn mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du bei unserem Podcast-Sponsor Saily auch in der Weihnachtszeit 15% auf Datenpakete für über 200 Destinationen weltweit. Saily kennst du, ist der bekannteste eSIM-Anbieter und mit Saily tappst du im Ausland nicht in die Roaming-Falle, bist automatisch immer im schnellsten Netz und surfst dank dem Saily-Webschutz auch sicher und anonym. Lad dir jetzt die Saily-App herunter, hol dir das Schnäppchen, alle Infos und den Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine berufliche Situation war jetzt auch nicht auf Rosen gebettet zu der Zeit, also nach der Selbstständigkeit. Hinzu kamen noch ein paar gesundheitliche Probleme und irgendwann kam mal die Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Also wir werden auf Dauer in dieser Situation in Deutschland nicht mehr glücklich sein. Und dann ging das ganze Spiel los.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute möchte ich mal ganz anders starten und zwar mit einer E-Mail, die letzte Woche bei mir angekommen ist von einer Hörerin und diese Nachricht, die hat mich wirklich sehr berührt. Sie schreibt, hallo lieber Nikolas, ich möchte mich bei dir bedanken. Du und dein Podcast habt mir den letzten Anstupser für meine Auswanderung gegeben. Dein Podcast ist so inspirierend und positiv wie die Menschen, die darin ihre Geschichten teilen. Ich lebe seit einem Monat in einer wunderschönen kleinen weißen Fischerstadt in Andalusien, in Conil de la Frontera. Mich hat eine schicksalhafte Begegnung genau in diesen Ort gebracht und ich bin jeden Tag unglaublich dankbar dafür. Natürlich bin ich gerade noch in der Verliebtheitsphase, wie du es treffend beschreibst, aber ich bin davon überzeugt, dass diese große Dankbarkeit, genau hier sein zu dürfen, immer bleibt. Mein letztes Jahr in Deutschland war sehr herausfordernd, aber ich bin definitiv daran gewachsen und wie gesagt, dein Podcast war in dieser Zeit immer ein Leuchtturm für mich. Tausend Dank dafür und vielleicht darf ich irgendwann auch meine Auswanderungsgeschichte bei dir erzählen. Ja, was für eine tolle Nachricht. Vielen herzlichen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn du dich eingelebt hast, klar, dann steht die Einladung hier zum Podcast. Denn ich muss ehrlich sagen, nichts freut mich mehr, als wenn sich hier im Podcast der Kreis schließt, dass Hörerinnen und Hörer selbst den Schritt ins Ausland gehen und dann ihre Geschichte bei mir erzählen. Und das passt auch perfekt zu meinem nächsten Gast.
Mein Podcast.
Kurz vorweg, wenn du die Update-Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach, denn sie hängt direkt mit der Geschichte von heute zusammen. Denn es geht zurück in die Karibik, auf die kleine Insel Dominica. Nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik, das ist was anderes. Denn Dominica gehört zu den kleinen Antillen und liegt zwischen den französischen Inseln Guadeloupe und Martinique. Es ist die wahrscheinlich ursprünglichste Insel der Karibik. Es gibt Vulkane, viele Berge, einen Regenwald und über 300 Flüsse und zahlreiche Wasserfälle. Dominica ist von der Fläche her so groß wie die Stadt Hamburg, hat aber nur 73.000 Einwohner. Einer von ihnen ist seit einem Jahr Sebastian Höhn. Der ehemalige Steinmetz aus Coburg hat im Dezember 24 mit seiner Frau und seiner Tochter die Koffer gepackt und sie haben Deutschland hinter sich gelassen und sind nach Dominica ausgewandert. Was mein Podcast mit seiner Auswanderung zu tun hat, was Sebastian heute beruflich macht, wie seine Frau und seine Tochter sich einleben konnten und was eigentlich der Auslöser für die Familie war, Deutschland zu verlassen, das und mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Sebastian.
Hallo Nikolas.
Sebastian, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Die wunderschöne Karibische See, ein Stück weit Land direkt vor mir und dann der weite, weite Ozean. Wir haben eine Bombenaussicht.
Ich glaube, du hast ja da ein Haus gemietet. Ist das auch direkt an der Küste oder wie muss ich mir das vorstellen, wo du da bist?
Nicht direkt an der Küste. Wir sind, wie weit wird es sein? Ich schätze mal ungefähr einen Kilometer, ein Dreiviertel Kilometer sowas den Berg hoch. direkt von der Küste aus.
Und das ist so in einer größeren Ortschaft oder so ziemlich ohne Nachbarn und ganz einsam?
Es ist eine mittelgroße Ortschaft nebendran, aber wir gehören noch zu dieser Ortschaft, aber wir sind quasi das letzte Haus oben am Berg und haben im Prinzip keine Nachbarn. Also es stehen noch ein paar Häuser außen rum, aber da ist fast niemand da. Ja, wir haben unsere Ruhe hier oben.
Sehr cool. Also ich sage das auch jetzt hier gleich am Anfang. Es gibt ja immer Fotos zu der Folge, die man hier hört, und zwar auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Auf deine Bilder bin ich ganz besonders gespannt. Deswegen also da unbedingt mal reinschauen. Ich habe es in der Einleitung gerade eben gesagt, mein Podcast hat in den vergangenen 5 Jahren das Leben von vielen Menschen positiv beeinflusst. Und bei manchen war der Einfluss so stark, dass sich ihr Leben wirklich komplett verändert hat. Denn bei dir war es eine ganz bestimmte Folge, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Darüber sprechen wir aber gleich. Ich würde auch gerne, wie bei allen anderen Gesprächspartnern, erstmal bei den Beweggründen anfangen, warum du ursprünglich mal auswandern wolltest. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie dein altes Leben in Coburg aussah.
Ich würde mal sagen, relativ normal. Ohne große Ausreißer nach oben und unten. Ich war ja selbstständig in Deutschland als Steinmetz. Und jeder, der mal selbstständig war, weiß, was es bedeutet, in Deutschland selbstständig zu sein. Ja, ansonsten Kind, Schule, Frau. Die Frau war auch selbstständig. Relativ normales Leben mit den ganz normalen Problemen, die man hat, die dann allerdings mit der Zeit mehr geworden sind. Und das war dann schon extrem belastend, auch was in Deutschland zu der Zeit alles los war mit Corona und so weiter und so fort. Das empfanden wir alles als extrem belastend dann zum Schluss. Und meine berufliche Situation war jetzt auch nicht auf Rosen gebettet zu der Zeit, also nach der Selbstständigkeit. Hinzu kamen noch ein paar gesundheitliche Probleme. Und irgendwann kam mal die Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Also wir werden auf Dauer in dieser Situation in Deutschland nicht mehr glücklich sein. Und dann ging das ganze Spiel los.
Weil du auch gesagt hast, das ging ja vielen auch so, dass die Corona-Pandemie so einen Einfluss auch hatte, war weil bei uns auch ähnlich, ne? Man überlegt sich dann plötzlich, wo könnte man sonst noch hingehen? Jetzt eben bei dir gesundheitliche Probleme, was hattest du? Kannst du uns da mehr erzählen?
Ich hatte einen recht heftigen Burnout.
Okay.
Ja, also ging los mit Panikattacken und mit allem drum und dran. Und es hat extrem lange gedauert, also über fast 1,5 Jahre, bis ich da wieder einigermaßen auf dem Damm war. Dazu kommt halt die Bürokratie dann auch in Deutschland, also mit Krankschreibungen und versuchen, einen Psychiater zu finden. Und das ist nicht unbedingt förderlich, wenn man in der Situation ist, wo man recht dringend Hilfe braucht und keinen findet. Und ja, wie gesagt, da haben viele, viele Sachen zusammengespielt und dann muss man irgendwann mal einen Cut machen und sagen, okay, irgendwas muss ich jetzt mal grundsätzlich ändern.
Ich weiß, dass der Wunsch auszuwandern ja bei euch ja schon so ein bisschen länger bestand. Ihr habt oft in Thailand Urlaub gemacht und euch da, glaube ich, auch überlegt, wie wäre es da zu leben. Ab welchem Punkt würdest du aber sagen, war es dann so wirklich so konkret, dass ihr euch wirklich Gedanken gemacht habt, eben wo könnten wir jetzt hingehen und eben wo könnten wir uns ein neues Leben aufbauen?
Ja, der Zeitpunkt war eigentlich dann Anfang 2024, wo dann wirklich sich alles Mögliche zugespitzt hat. Bei mir beruflich, ich habe keinen Job gefunden, dadurch auch eine finanzielle Situation entstanden ist, wo man eben gucken muss, wie man ein Haus halten kann und so weiter und so fort. Und dann ist die ganze Geschichte konkret geworden. Und dann haben wir angefangen, oder ich persönlich habe dann angefangen, mich mit dem ganzen Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen, unter anderem mit deinem Podcast. Und habe das dann so Stück für Stück meiner Frau untergeschoben.
Also die war eigentlich ganz glücklich in Deutschland, oder was war so ihre Einstellung?
Naja, was heißt glücklich? Also sie hat ja auch gesehen, wie ich überspitze jetzt mal, wie ich gelitten habe. Und sie hat dann schon selber auch gesagt, irgendwas muss ich ändern. Und dann hat man so abends bei einem Bierchen in der Küche so ein bisschen zum Reden angefangen. Und Mensch, vielleicht ist es ja da besser oder dort besser oder könntest du es vorstellen. Und so ist es Stück für Stück mehr geworden, bis wir dann eben gesagt haben, okay, jetzt geht's los.
Ja, also nochmal kurz zu meinem Podcast, den du entdeckt hast und zu den Folgen. Hast du die in erster Linie gehört, um das perfekte Auswanderungsland für euch zu finden oder was war die Intention dahinter?
Auch. Wir wollten ja ursprünglich, war die Überlegung, nach Thailand zu gehen. Und da haben wir aber selber schon festgestellt, dass es dort als nicht digitale Nomaden sehr schwierig ist, sich da irgendwas aufzubauen. Also man kennt ja die ganzen Geschichten, was da so los ist, wenn man als Deutscher da hinkommt und versucht, irgendwas zu machen. Also ich als Steinmetz kann zum Beispiel nicht auf dem Bau arbeiten, weil es nur für Thais vorbehalten ist. Oder meine Frau ist Physiotherapeutin, sie darf da im Gesundheitssystem auch nicht arbeiten, weil es eben den Thais vorbehalten ist. Und dann bleibt da nicht so viel für Leute, die es gewohnt sind, analog zu arbeiten. Also mit realen Sachen.
Ja, und so richtige Arbeit machen. Ne?
Genau. Und ja, und dann eben auch Sachen wie Schule, internationale Schule und die Sprache. Also wenn man, ich glaube, in Thailand ist es ganz schön zu leben, ja, aber wenn man die Sprache eben nicht kann, ist man halt immer auch einer, halt ein Expert. Ne? Und so wirklich zu 100% ankommen wird man da wahrscheinlich nie. Und deswegen ist dann für uns irgendwann Thailand aus der Liste rausgefallen. Und dann fängt man halt zum Suchen an. Und durch diese Suche bin ich eben auf deinen Podcast gestoßen und dann eben auch auf die alles entscheidende Folge, nenne ich es jetzt mal, mit der Annette. Dazu muss ich noch sagen, dass meine Frau mal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der AIDA gearbeitet hat und eben diese Karibik-Route gefahren ist. Also sie hat schon viel von der Karibik gesehen, nur eben Dominika nicht.
Ja, du bist nämlich in der Podcast-App ganz nach hinten gescrollt oder so ziemlich zum Anfang, denn am 16. November 2021 lief die Podcast-Folge, die du gerade erwähnt hast, und zwar mit Annette, einer ehemaligen Reiseleiterin aus der Schweiz, die Ende der 90er nach Dominica ausgewandert ist und sich dort ein eigenes Hotel gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hat. Als du diese Folge gehört hast, was ist so bei dir hängen geblieben und was hat diese Folge ausgelöst?
Also hängen geblieben ist, dass sie gesagt hat, dass Dominica wirklich einzigartig ist, also in der ganzen Karibik, mit der ganzen Natur, mit wie die Insel eben ist. Und dass sie hat dann erwähnt, dass sie sich ein bisschen aufs alten Teil zurückziehen wollen, dass sie das planen in den nächsten Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum nicht? Also ich habe in Deutschland einen Betrieb geleitet und ohne jetzt das despektierlich zu meinen, aber ob ich jetzt einen Steinmetzbetrieb leite oder ein Hotel, es ist jetzt auch, es sind beides keine Raketenwissenschaften. Also ich hätte mir das schon zugetraut in irgendeiner Form. Mhm. Ja, und dann habe ich die Folge meiner Frau gezeigt und sie hat sich das angehört und hat, ja, cool. Und ja, hört sich interessant an. Und hopp, jetzt schreibe ich einfach mal eine E-Mail und frag mal nach und mach dich mal schlau. So, und dann ist das ins Rollen gekommen.
Was dann passiert?
Ja, ich habe der Annette eben diese E-Mail geschrieben und dann hat es ein, zwei Wochen oder so hat es gedauert. Da habe ich mir schon gedacht, naja, also gut, die Frau wird nicht interessiert sein und dann lassen wir das halt bleiben und suchen uns halt irgendwas anderes. Und dann kam aber dann trotzdem die Antwort irgendwann, wo sie gleich gesagt hat, hey, cool, das ist ja interessant. Und ich habe ihr dann so ein bisschen unsere Story erzählt, warum und wieso. Und dann hat sich das über ein paar Wochen hingezogen, so diese E-Mail-Kommunikation. Und dann ist das alles ein bisschen konkreter geworden. Und sie hat uns dann viele Tipps gegeben, was wir denn beachten sollten und wie es denn mit finanziellen Mitteln ausschaut, was man denn mitbringen sollte und so weiter und so fort. Und dann ist dann mehr und mehr konkret geworden.
Wie lange hat das gedauert, bis ihr dann entschieden habt, wir versuchen das jetzt einfach?
Ich würde mal sagen, das war gar nicht so lang. Also dieser, ich nenne es jetzt mal Leidensdruck in Anführungsstrichen, war schon so hoch, dass man schon intensiv nach einer Lösung gesucht hat. Und das hat dann gedauert, ich würde mal sagen, 3 Monate oder so.
Okay. Also vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ihr seid dann im Dezember, glaube ich Mitte Dezember 24, ins Flugzeug gestiegen und in die Karibik geflogen und seid seitdem da. Was war euer Plan? Also wie wolltet ihr da vorgehen?
Der Plan war, das kam eben durch die Kommunikation mit Annette zustande. Sie hat quasi meine Frau weitergeleitet an eine Deutsche, die hier als Physiotherapeutin arbeitet. Und das war quasi der Grundstock. Sie hat dringendst Hilfe gesucht. Hier ist wirklich viel zu tun auf der Insel. Und da kam meine Frau quasi wie gerufen. Und was ich dann machen wollte, sollte, stand noch ein bisschen in den Sternen. Die Annette hat sich dann am Anfang jetzt auch nicht so konkret geäußert, zwecks dem Hotel. Sie hat aber gesagt, kommt einfach erst mal an und überlegt euch mal jetzt mal nicht, was ihr machen wollt oder auf Biegen und Brechen irgendwas, sondern kommt einfach erst mal an. Eben auch mit den finanziellen Mitteln, was wir da hatten quasi, dass wir gesagt haben, okay, wir könnten theoretisch ein Jahr hier überleben, ohne großartige Einkünfte zu haben. Und ja, so war dann der Plan erstmal. Was sich dann jetzt zum Schluss daraus ergeben hat, das ist ja wieder ein ganz anderes Ding.
Ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Habt ihr in Deutschland dann alles verkauft? Also weil ich weiß, ihr seid ja nur mit ein paar Koffern quasi ausgewandert. Oder wie habt ihr quasi immer noch so eine Türe offen, falls es nicht klappen sollte?
Ich hatte es ja vorhin mal erwähnt, denke ich, mit dem Haus, was wir gekauft hatten. Da gibt es einen Deal. Also dieses Haus haben wir nicht verkauft. Da wohnt jetzt mein Vater mit meiner jetzigen Stiefmutter drin. Und ist quasi vermietet und das ist finanziert sich quasi selbst. Also wir haben davon nichts, das geht 1:1 in die Finanzierung und da können wir theoretisch jederzeit wieder zurück. Also das ist ein relativ großes Haus, aber von unserem Inventar, was wir hatten, ist eigentlich, ich würde mal sagen, 99% weg. Also so die wichtigen Sachen haben wir noch. Ich konnte mich nicht von meinen Büchern trennen, von allen, also ein paar habe ich verkauft. Wir haben dann so Garagenflohmärkte gemacht, wo man halt die hochwertigeren Sachen dann verkauft haben und alles andere ist dann irgendwann in eine große Schuttmulde gelandet, die dann weggefahren worden ist.
Was haben die Nachbarn, was haben die Freunde gesagt, als ihr dann im Dezember in das Flugzeug gestiegen seid?
Die meisten haben gesagt, ja, wir wundern uns eigentlich, dass es nicht schon eher passiert ist. Die meisten kennen ja unsere Geschichte, was wir alles durch haben. Also das war jetzt nicht nur die Geschichte mit meinem Burnout, sondern da sind noch viele, 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 viele andere Sachen passiert. Und die meisten haben dann schon gemerkt, ja, irgendwann ist der Kanal auch mal voll und jetzt reicht's und raus hier. Und die meisten haben das extrem positiv aufgenommen. Die haben dann gesagt, ey, cool, Karibik, geil, komm euch besuchen.
Was hat deine Tochter gesagt?
Das ist eine relativ spezielle Geschichte, weil wie bringt man einer 9-Jährigen bzw. damals 8-Jährigen bei, dass wir jetzt abhauen? Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Da ging es im Prinzip ums gleiche Thema. Aber wie bringt man jetzt dem Kind bei, dass man jetzt sein altes Leben zurücklässt? Und dann hat mich jemand auf diesen Film gebracht. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wo das hergekommen ist. Der heißt 1 Million Minuten. Mhm. Auf jeden Fall geht es in diesem Film um eine Familie, ähnliche Situation, wo der Vater sehr, sehr extrem viel gearbeitet hat. Die Mutter war quasi nur zu Hause mit den Kindern, Hausfrau, obwohl sie auch relativ ambitioniert war. Und deren Ehe war quasi kurz davor, komplett auseinanderzubrechen. Die ganze Familie wäre im Arsch gewesen. Und dann ist der Vater auf die Idee gekommen, hey, ich nehme jetzt eine Auszeit. Ich mache quasi so ein Sabbatical. Und dann haben sie mit den Kindern das besprochen oder die haben sie gefragt, was wünscht ihr euch denn von mir? Und dann hat das eine Kind gesagt, ich hätte gern 1 Million Minuten. Und dann sind die los, dann sind die um die Welt gereist. Eben 1 Million Minuten, was ungefähr, ich glaube 2 Jahre sind es, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das war so die Inspiration für uns zu sagen, hey, okay, wir gucken mit ihr zusammen in den Film und das fand sie auch total spannend. Und dann war irgendwann haben wir sie dann gefragt, du, wie schaut's denn aus, wo das dann wirklich alles safe war? Was hältst du davon, wenn wir das Gleiche machen, wie das, was da in dem Film passiert ist? Und das fand sie cool. Und dann die erste Frage war, wo sie dann gefragt hat, wo es denn hingeht. Und dann war das Erste, was sie gesagt hat, ja, Thailand. Das war ihr ganz klar. Ja. Und dann haben wir eben gesagt, ja, nee, Karibik und so weiter und so fort. Ja, so haben wir ihr das verkauft. Aber das war, also da hat man echt ein bisschen Schiss vor der ganzen Sache. Weil wenn sie gesagt hätte, ja, ich will unbedingt hier bleiben, ich habe da keinen Bock drauf und hätte sich gewehrt oder so, dann wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer geworden. Aber sie war da in dem Moment so cool, wo sie gesagt hat, hey, geil, freue ich mich drauf.
Also guter Tipp auch für alle, die zuhören, die auswandern wollen mit Kindern, den Film ausleihen, zusammen gucken und dann am Ende einfach fragen, wie wär's? Wollen wir das auch machen? Also ist eine coole Strategie.
Ja, also es war irgendwie, hat sich das so ergeben. Das war eine relativ coole Sache.
Wie ist das eigentlich? Weil ich finde immer gerade so die Anfangsphase, kommen ja auch dann noch kurz zu dem Thema so Kulturschocks, wenn man so eben aus dieser Wirklichkeit, aus Coburg raus ist, dann in das Flugzeug steigt und dann so eben die ersten paar Wochen dann in der Karibik ist, jetzt eben in deinem Fall auf Dominica und weiß, okay, das ist jetzt unser neues Zuhause, was wir uns hier gerade aufbauen. Was ist das für ein Gefühl?
Aufgeregtheit. Also positiv, im positiven Sinne. Das war nie irgendwie negativ behaftet. Also wir sind hier so cool angekommen. Allein der Typ, der uns mit dem Bus dann zu unserer ersten Unterkunft gefahren hat, allein der war so cool drauf und hat gesagt, ey, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch, dann das. Es war nie ein komisches Gefühl. Es war mehr, okay, wir kommen jetzt erstmal ein paar Tage hier an und dann haben wir uns so ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, was brauchen wir als erstes? Ja, als erstes wäre vielleicht ein Auto ganz cool. Dann über Facebook nach Autos geschaut und dann als nächstes stand das Thema Wohnung bzw. Haus auf dem Plan. Und dann haben wir uns so ein bisschen umgeschaut, mal die Orte alle ein bisschen abgefahren, wo wir denn uns vorstellen könnten zu leben. Und dann bei Facebook, hey, junge Familie aus Deutschland sucht ein Haus, schickt uns mal. Und dann immer innerhalb von einer Woche hatten wir ein Haus.
Cool.
Diese Insel ist vom Lebensgefühl super easy. Also das ist alles nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Einfach mal machen und das haben wir halt gemacht.
Wir machen eine kurze Pause hier im Gespräch. Es geht gleich weiter. Vorher noch ein wichtiger Tipp für alle, die auf Jobsuche sind. Denn vielleicht kennst du die Situation auch. Du scrollst durch Jobangebote, findest plötzlich eine perfekte Stelle, aber dann steht da verhandlungssicheres Englisch erforderlich. Und du denkst dir, oje, reicht mein Englisch dafür wirklich aus? Wenn du also im nächsten Jahr beruflich neu durchstarten willst oder vielleicht den Sprung ins Ausland wagst, dann ist jetzt der richtige Moment, deine Sprachskills zu verbessern. Unser Podcast-Partner in dieser Woche ist Lingoda, die Online-Sprachschule mit echtem Live-Unterricht. Das ist keine App und auch keine KI, sondern du lernst mit zertifizierten Lehrkräften in kleinen Gruppen, in denen alle auf deinem Level sind. Du kannst wählen zwischen Englisch, Business-Englisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch. Und bei Lingoda gibt es noch eine Besonderheit. Wenn du bei der Lingoda Sprint Challenge mitmachst und über 2 Monate regelmäßig am Unterricht teilnimmst, bekommst du 50% der Kursgebühr zurück. Diese Challenge motiviert nicht nur, sondern sorgt für schnelle Lernerfolge. Und weil du hier jetzt dabei bist, gibt's mit meinem Code einfach2025 auch noch 20 Euro auf deine erste Buchung bei Lingoda. Den Link und alle Infos zur Sprint-Challenge findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Mach dir also selbst ein Weihnachtsgeschenk und leg los. Jetzt geht's zurück ins Gespräch. Ja, weil du hast das vorhin auch erwähnt, Annette hat gesagt, kommt erst mal an. Also macht euch noch nicht zu viele Pläne, eben was ihr da konkret dann eben macht, sondern guckt euch erst mal an, was gibt's da überhaupt, was kann man überhaupt machen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen jetzt, ihr seid ein Jahr auf Dominica, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was so in dem Jahr jetzt passiert ist, was sich da eben alles ergeben hat.
Viel. Wie schon gesagt, wir hatten die Überlegung, okay, Auto, Haus, dann Schule, dass das Kind dann eben möglichst zügig, das waren dann, glaube ich, was war das, im Februar, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir dann die Valentina in der Schule angemeldet. Nachdem die Valentina dann in der Schule war, dann wollte meine Frau zum Arbeiten anfangen und in der Zeit sind viele Sachen dann parallel gelaufen. Also dann ging das ja quasi los mit, auch wieder durch einen Zufall, mit meinem Bratwurst-Business, was ich da jetzt mittlerweile habe. Und dann findet man sich irgendwie in einer Community wieder. Also wir haben da quasi eine relativ coole Bar entdeckt, direkt am Strand, wo relativ viele Expats auch unterwegs sind. Also aus der ganzen Welt hängen da die Leute rum. Und da sind wir reingerutscht. Und dadurch ergeben sich unglaublich viele Sachen. Unter anderem halt dann auch Patienten für meine Frau, Dann mein Bratwurst-Business, das ist da unten quasi am Strand groß geworden.
Ja, erzähl mal davon. Was machst du da?
Also im Prinzip war es ein Riesenzufall, weil ich, also Coburg muss man dazu sagen, die Stadt, wo ich herkomme, ist quasi die Bratwurst-Hochburg Oberfrankens. Jetzt werden alle Städte außenrum schreien, ob ich noch ganz dicht bin. Aber ja, es ist so, wir machen die geilsten Bratwürste in ganz Deutschland. Und hier gibt es keine gescheiten Bratwürste. Also es gibt so diese importierten Dinger aus Amerika. Und ansonsten ist das jetzt nichts Großartiges, was man hier so bekommt. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Wie macht man denn, oder ich habe einen Bekannten in Coburg, der ist Metzger, der hat mir dann sein Rezept geschickt. Und dann habe ich mir hier auf der Insel so ein bisschen zusammengesucht, was ich dafür so alles brauche. Und dann habe ich so meine ersten Bratwürste gemacht. Und dann waren wir mal auf den Geburtstag eingeladen und dann habe ich die da mitgebracht und dann haben wir die gemacht und jeder war da begeistert und jeder wollte mehr. Ja, und so ist es Stück für Stück für Stück mehr und mehr und mehr geworden. Mittlerweile stehe ich alle 2 Wochen am Sonntags am Strand und brate da Bratwürste in Form von Hotdogs mit allem möglichen drum und dran. Es gibt einen regen Austausch in einer WhatsApp-Gruppe, die stetig wächst und gedeiht, wo alle möglichen Leute von der Insel ihre Bratwürste haben wollen.
Cool.
Und mittlerweile sind noch andere Sachen dazugekommen, Currywurst, Leberkäse, Pfefferbeißer, Geräucherte und so weiter und so fort.
Sag mal, das wird aber nicht nur von den Expats gekauft, sondern auch von den Einheimischen, oder wie reagieren die da drauf?
Die finden es total geil. Also das ist, ich würde mal sagen, 50-50. Also die Expats freuen sich, dass sie mal der gescheite Bratwurst haben, wenn sie hier in der Karibik sind, und die Locals freuen sich, ja, dass es generell mal noch was anderes gibt.
Fühlst du jetzt auch nach einem Jahr dich immer noch so, wenn wir so über die Phasen des Kulturschocks sprechen, ist ja so die erste Phase, ist so diese Honeymoon-Phase, wo alles rosa ist, alles schön, alles toll. Fühlst du dich noch in der Phase oder wart ihr auch in dem Jahr schon irgendwo mal in so einer Krise-Schockphase?
Krise würde ich jetzt fast nicht sagen, aber wir haben den Impact, also diese Auswirkungen der Reisesaison, das haben wir tatsächlich ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also das war jetzt gerade die letzten Monate, waren für uns auch finanziell recht anspruchsvoll, weil man wirklich merkt, sobald Kreuzfahrtschiffe und Touristen da sind, da blüht die Insel auf, da hat jeder Geld und jeder gibt es auch gern aus. Aber sobald die Saison vorbei ist, die 2-3 Monate danach, da geht es noch einigermaßen, aber dann merkt man bei jedem, okay, das Geld wird weniger und weniger und weniger. Und dementsprechend ist auch das Konsumverhalten. Also ich habe nicht so viel verkauft, meine Frau hatte nicht so viele Patienten und es ging einfach nicht so viel zu der Zeit. Und das merkt man dann schon sehr deutlich, muss ich sagen. Aber das war jetzt keine existenzielle Krise, also das nicht. Aber man hat es halt festgestellt. Wir haben das auch in Deutschland schon bewiesen, dass wir mit extrem wenigen Mitteln trotzdem noch einigermaßen ein gutes Leben führen können, also ohne zu verhungern. Das können wir hier genauso machen. Also wir sind da kampferprobt, nächstes Mal so.
Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass eben du ja hauptsächlich von dem Bratwurst-Business lebst, sondern du fängst ja oder hast einen neuen Job angefangen, und zwar im Hotel von Annette. Was machst du da?
Genau, ich habe jetzt angefangen als Restaurantmanager, also quasi dieses Restaurant zu leiten mit Organisation, Einteilung, Einkaufen und so weiter und so fort, was da eben dazu gehört. Und wenn mal jemand ausfallen sollte, dann stehe ich eben auch mit in der Küche.
Also als Steinmetz kann man das alles machen, ja?
Ja, als ambitionierter Hobbykoch, würde ich mal sagen, kann man das machen, ja. Also das operative Organisation, Einteilung, Einkaufen und so weiter, unterscheidet sich jetzt nicht großartig von einem Steinmetzbetrieb. Das ist das Gleiche, nur dass die Ware eine andere ist. Ich traue mir das schon zu, auch ein paar Gäste im Restaurant zu bewerten. Also es ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Und wir halten das schon so, dass es jetzt keine 3-Sterne-Küche wird. Also es ist sehr gut, aber eben kein Maximum an Handwerk, was da benötigt wird. So versuchen wir das irgendwie über die Bühne zu kriegen.
Also von der Perspektive her ist jetzt so, deine Frau arbeitet weiterhin als Physiotherapeutin, du eben machst dein Bratwurst-Business plus eben bist Restaurantmanager im Hotel von Annette und das ist quasi jetzt auch die langfristige Lösung, wie ihr da bleiben könnt, richtig?
Könnte man so sagen, ja. Allerdings weiß man nie, was kommt. Also wir haben aufgehört, 5-Jahrespläne zu schmieden. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und ich habe keine Ahnung, ob ich in 2 Jahren noch bei der Annette im Restaurant arbeite oder dann irgendwas anderes mache. Also das wird sich alles zeigen. Das ist ja das Schöne hier auf der Insel. Es ergibt sich immer irgendeine Möglichkeit oder eine Chance oder man lernt Leute kennen, mit denen man sich vorstellen könnte, hey, ihr habt so eine geile Idee, da machen wir auf jeden Fall mit. Mal schauen, mal gucken, was passiert.
Du hast vorhin auch das Ersparte erwähnt, beziehungsweise eben halt auch so die finanziellen Mittel, wo du auch meintest, ja, eben sehr vom Tourismus abhängig. Kannst du uns da so ein bisschen mehr mitnehmen, was so das Leben da kostet? Also seid ihr quasi jetzt weg von dem Ersparten oder müsst ihr immer noch davon leben? Und eben wie teuer ist das da eigentlich auf Dominica?
Also das Ersparte, was wir hatten, ist mehr oder weniger weg, weil wir uns den Luxus gegönnt haben, 2 Autos zu kaufen. Und dann eben, wenn man nur mit 2 bzw. 3 Koffern auswandert, braucht man hier eben auch einen Haufen Zeug. Also so eine Kücheneinrichtung und Kaffeemaschinen und so weiter und so fort kostet alles relativ viel hier im Vergleich zu Deutschland. Also das Ersparte ist weg. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir quasi 2 Häuser haben in Deutschland. Das eine hatte ich ja schon gesagt, das finanziert sich selbst. Und das andere ist vermietet und da bekommen wir ein bisschen Miete aus Deutschland. Das hat quasi unsere Miete hier gedeckt. Und ansonsten haben wir dann schon zum Großteil von dem gelebt, was wir hier erarbeiten konnten. Und jetzt sagen wir mal Ende der Saison oder bis vor ein paar Monaten waren wir dann quasi in der Lage, ohne Geld aus Deutschland fast hier auszukommen.
Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen durch die Preise noch kurz mitnehmen. Also wie teuer ist das da zu leben eigentlich? Jetzt gerade für euch so als 3-köpfige Familie, was braucht man da im Monat?
Zur Miete muss ich sagen, ist schon deutlich günstiger als in Deutschland. Also wir haben ein kleines Häuschen mit Garten außenrum. Das ist eine große, große Küche, großes Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer und 2 Bäder. Und da zahlen wir umgerechnet um die 800 Euro. Plus ein bisschen Nebenkosten. Also Wasser ist extrem günstig hier. Strom, ja, da brauchen wir so 70 bis 80 Euro im Monat. Also unsere Fixkosten sind grob gesagt 900 Euro im Monat für die Miete. Und dann kommt halt dazu, ja, Lebensmittel. Also da kommt es komplett drauf an, wie man eben leben will. Wenn man jetzt sein Frühstücksspeck braucht oder den importierten Käse aus Frankreich, die italienische Salami und so weiter und so fort, wenn man das unbedingt braucht, dann kostet es schon wirklich viel Geld. Also alles, was importiert ist, ist schon wesentlich teurer als in Deutschland. Also wir hatten hier mal zum Vergleich, wir hatten hier ein kleines Butterproblem. Das sind die Lieferungen aus der ganzen Welt, wo halt die Butter hierher kommt, ausgeblieben. Und dann haben wir 15 Euro für ein Stück Butter bezahlt.
Oh.
Das war schon extrem. Aber um uns rum sind alles Farmer überall. Und wenn man die kennt, und dann geht man da hin und sagt, hey, hast du ein paar Tomaten, hast du eine Gurke, hast du das. Das ist dann schon sehr günstig.
Hast du mal ausgerechnet, wie viel ihr braucht im Monat da zu leben?
Ah, nicht komplett, aber ich würde mal sagen, so 600 Euro würde ich jetzt mal sagen, grob gerechnet.
Okay, also so 1,5 als Familie mit Miete und allem drum und dran.
Genau, jetzt, ja, wenn man einen relativ einfachen Lebensstil pflegt, sage ich mal so. Da macht man jetzt keine Riesensprünge, aber man kann gut leben.
Weil du jetzt auch gerade eben so die Farmer angesprochen hast und das Umfeld, was ihr ja auch so dieses Expat-Umfeld, was ihr kennengelernt habt. Wie ist euch das so generell gelungen, auch so mit den Einheimischen generell so auf der Insel eben sich ein Umfeld auch privat so aufzubauen? Weil ja auch sprachlich, ich glaube, es wird hauptsächlich Englisch gesprochen und Kreolisch. Wie hat das funktioniert für euch?
Blöd zu sagen, wir verbringen gerne Zeit am Strand und in Kneipen.
Okay.
Und wir haben eben da diese Expert-Kneipe bzw. Strandbar gefunden, wo wir herzlichst aufgenommen wurden. Und dadurch ist das alles losgegangen. Also da sind sowohl Expats als auch Locals und da trifft sich das ganze Dorf. Und dadurch sind wir da jetzt reingewachsen. Also meine Tochter zum Beispiel kennt da unten jeden. Ich könnte die theoretisch alleine zum Strand schicken und sagen, du bist jetzt den ganzen Tag hier, da würde nichts passieren, weil sie jeder kennt und jeder auf jeden aufpasst da. Mhm. Also so ist es mittlerweile geworden. Man muss rausgehen. Also wenn man hierher kommt und sich nur zu Hause auf der Couch sitzt, blöd gesagt, und die schöne Aussicht genießt, dann hat man davon relativ wenig. Also man muss da schon aktiv auch ein bisschen vorwärts gehen und mal sagen, hey, ich gebe dir mal ein Bier aus oder hey, wo bist denn du her? Hey, was treibst denn du so? Und mal mit den Leuten reden. Und dann geht es von selbst eigentlich, wenn man sich jetzt nicht wie ein Arsch benimmt, dann kann man da ganz relativ einfach Freundschaften schließen.
Und eben hauptsächlich Englisch oder musst du auch mal Kreolisch sprechen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Jetzt Gott sei Dank nicht. Also mit Englisch, also Englisch ist die Amtssprache hier. Ja. Kreol wird zwar auch gelehrt in der Schule, aber das ist keine Pflicht, sondern da ist jetzt, die haben drei Sprachen zur Auswahl. Aber natürlich wird es viel gesprochen. Und dazu kommt halt der Slang, der hier gesprochen wird. Also der Dialekt, der ist schon, wenn sich Locals wirklich untereinander unterhalten, verstehe ich fast nichts. Obwohl es Englisch ist. Aber wie gesagt, Englisch, Amtssprache, also kein Problem.
Ich kann mich ja auch noch erinnern, Annette hat auch im Gespräch gesagt, so wer auf Dominica lebt, der braucht auch viel Geduld. Also gerade wenn es eben so, du lachst auch schon, ich glaube gerade wenn es auch so um Ämtersachen geht und so, oder wie würdest du so generell die Leute charakterisieren? Dauert das, sind die einfach sehr viel langsamer, dauert das alles sehr viel länger oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die Annette zu 100% recht hat. Amtsgänge sind extremst anstrengend. Nur um zum Beispiel den Aufenthalt zu verlängern, verbringen wir fast einen ganzen Tag in der Hauptstadt. Was normalerweise so ein Ding von, keine Ahnung, einer halben Stunde ist. Aber es wird, ich weiß auch nicht warum, irgendwie alles künstlich in die Länge gezogen. Man geht da hin, nur als um das mal zu verdeutlichen, wie das abläuft. Nur um seinen Aufenthalt hier um 3 Monate zu verlängern, muss man in die Hauptstadt fahren. Man geht zur Immigration. Dann zeigt man dort seinen Pass vor und sagt, hey, ich würde gerne 3 Monate länger bleiben. Dann muss man ein Formular ausfüllen für jeweils die Person, also für uns drei, jeweils eins. Dann geht das Formular zu irgendeinem Immigration Officer, der guckt sich das dann an. Dann sagt der, okay, können wir machen, aber ihr müsst jetzt erstmal bezahlen. Mhm. Zum Bezahlen muss man allerdings 500 Meter weiter zum offiziellen Cashkasse des Staates. Dort bezahlt man dann kriegt man wieder einen Zettel in die Hand gedrückt, dass man bezahlt hat. Dann muss man wieder zurück und dann kann es unter Umständen noch mal eine Stunde dauern, bis man dann irgendwann mal seinen Pass in der Hand hat mit dem neuen Stempel. Das ist ein Beispiel dafür, wie viele Sachen hier auf der Insel einfach laufen.
Und ist auch generell so die Mentalität langsamer, also alles so relaxter oder wie erlebst du die Locals?
Ja, relaxter auf jeden Fall. Außer beim Autofahren. Das ist, finde ich, der große Kontrast. Gefahren wird hier wie wow, wo man sich manchmal wirklich denkt, war jetzt wirklich extrem knapp. Ansonsten sind die Menschen echt zu, ich würde sagen, zu 90% gechillt. Also jeder, natürlich hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen und muss sein Leben bestreiten, aber das ist in 90% aller Fälle mit guter Laune verbunden.
Du machst deine eigenen Bratwürste, eben auch so von der Kulinarik her ja wahrscheinlich die Dinge, die du aus Deutschland vermisst, dann dahin geholt oder eben da selber gemacht. Gibt es sonst Dinge, die euch fehlen jetzt nach einem Jahr auf Dominica oder wo ihr merkt, ah, wir vermissen das, obwohl wir gar nicht gedacht hätten, dass wir das vermissen würden?
Die meisten sagen ja Brot.
Machst du auch selber?
Macht meine Frau.
Ach so, siehst du?
Ja, also alles, was wir selber ersetzen können, versuchen wir selber zu ersetzen oder selber zu machen. Aber was man halt vermisst, ist Familie, Freunde. Klar, das vermisst man. Aber ansonsten materielle Sachen eigentlich gar nicht. Mein E-Bike vermisse ich noch. Das musste ich leider erstmal in Deutschland zurücklassen. Aber vielleicht ergibt sich da mal was, wenn andere vielleicht noch hierher kommen mit einem Container, dass ich das damit reinpacken kann. Aber ansonsten materielle Sachen eigentlich gar nicht.
Ja, oder weißt du, viele vermissen ja auch eine gewisse Ordnung oder eben Zuverlässigkeit, Sauberkeit, solche Dinge. Das sind aber nicht Dinge, die du jetzt vermisst.
Nein, wir sind ja bewusst auf eine Insel gegangen, wo wir gewusst haben, okay, es ist jetzt nicht die EU, alles ist sauber, blank geleckt und alles ist in bester Ordnung. Also wir sind ja bewusst auf eine Insel gegangen, die, ich würde mal sagen, 20 Jahre hinterm Rest zurück ist, weil es einfach das Leben einfach noch einfacher ist hier. Gut, die Straßen, ja, die könnten mal saniert werden. Aber ansonsten ist das Leben relativ einfach und dadurch eben auch gut. Also man hat diese ganzen Wohlstandsprobleme aus anderen Ländern hat man jetzt einfach nicht, weil es das hier einfach gar nicht gibt. Und das macht's für uns wesentlich angenehmer. Also jetzt zum Beispiel, das Kino ist wegen Renovierung geschlossen. Ja, es gibt hier genau ein einziges Kino auf der ganzen Insel. Ja, also jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, oder das Freibad hat nicht offen wegen Wartung, keine Ahnung. Also solche Sachen haben wir hier halt einfach nicht, wir gehen halt ins Meer.
Ich stelle mir vor, jetzt hört gerade in dem Moment jemand diese Folge und ist durch deine Geschichte, dein Aufbruch quasi so inspiriert, dass die Person sagt, ich gehe jetzt auch los. Ich wandere jetzt auch in die Karibik aus. Vielleicht nach Guadeloupe, weil das ist ja EU, ist ein bisschen einfacher und ja nicht weit von euch entfernt. Was sind die Tipps, die du anderen oder dieser Person jetzt gerade mitgibst, wenn sie gerade losgehen will?
Erstmal nicht nach Guadeloupe auswandern.
Nicht? Warum?
Weil an alle Franzosen, die hier zuhören, nicht böse nehmen, aber es ist halt Frankreich. Ich empfinde es als die Rentnerinsel der Franzosen.
Okay.
Also wir waren da, bevor wir nach Dominica rüber sind, waren wir dort 10 Tage oder so. Und es ist einfach nicht unsere Welt gewesen. Also es hat mit Dominica im Vergleich überhaupt nichts zu tun. Gut, abgesehen davon würde ich sagen, macht einfach mal. Also das ist so, klar ist das ein großer Schritt, den man geht. Das ist lebensverändernd. Es ist komplett anders. Aber einfach mal machen. Und wie hat ein deutscher bekannter Torhüter mal gesagt, wir brauchen Eier. Ja, einfach mal Eier haben und es durchziehen. Also nicht so lange warten. Weil irgendwann sagt man sich mal, hey, hätte ich es damals mal gemacht und bereut das Ganze, dass man es nicht gemacht hat. Und wir haben es halt andersrum gemacht. Also wir haben viele Entscheidungen in unserem Leben so getroffen, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es niemals. So, und meistens sind da relativ coole Sachen bei rausgekommen. Und das ist das, wo ich eigentlich am meisten weitergeben kann. Also jetzt spezielle Tipps, das ist immer von jedem selbst abhängig, der diese Überlegungen hat, wegen, was weiß ich, Sachen mit herbringen, Container, Haus suchen, was auch immer. Das sind individuelle Sachen, das lässt sich alles regeln in irgendeiner Form. Aber so dieses Grundverständnis, dass man einfach mal machen muss, das muss, glaube ich, und man kann auch nicht alles zu Ende planen. Also es ist viel Improvisation und man muss sich relativ schnell anpassen an das Leben in der Karibik, weil hier gehen die Uhren anders als in Europa oder Deutschland.
Ja, also das, was du gerade gesagt hast, wegen der Zeit, ne, ich denke auch immer, Geld, was man möglicherweise verliert, das kriegt man irgendwie, weißt du, das kann man sich wieder erarbeiten, das kriegt man wieder. Aber die Zeit, die Lebenszeit, die runtergelaufen ist, die kannst du nicht wiederkriegen. Und das ist eben auch, je länger man wartet, desto schwieriger wird das, glaube ich, am Ende. Und von daher, ja, kann ich dein Credo einfach machen, auf jeden Fall 100% unterschreiben. Wir wechseln gleich noch in den Einfach-Aussteigen-Club. Da sprechen wir gleich noch weiter. Ich will dir jetzt aber noch kurz die letzte Frage stellen zur Zukunft. Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, du hast gesagt, du machst jetzt keine Riesenpläne, aber du wirst ja sicher irgendwie ein paar Gedanken haben, wie du dir dein Leben auf Dominica vorstellst. Wie wird das sein in 2 Jahren?
Ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht großartig verändert. Vom Grundleben her, was ich dann beruflich mache, da hat man es ja schon drüber, weiß ich noch nicht, aber wir werden definitiv hier bleiben. Also es existieren keinerlei Pläne, das Land zu verlassen oder irgendwo anders hinzugehen. Wir sind hier glücklich. Wir haben hier unseren Frieden erstmal gefunden. Deswegen wird sich nicht viel ändern, denke ich mal.
Cool. Also wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinken wir natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Also da auch gerne mal reinschauen. Und wer jetzt noch mehr über das Thema Visum für Dominika hören will, ob das da, weil es ja nicht zur EU gehört, schwierig ist oder doch ein bisschen einfacher, darüber sprechen wir gleich. Und ich will dann natürlich auch noch von Sebastian wissen, wie es seiner Tochter in der Schule ergangen ist oder heute auch ergeht. Also wie ist so das Schulsystem auf der Insel? Und wir sprechen auch noch generell über die Schwierigkeiten und Herausforderungen auf Dominika. Wer das hören möchte, den Bonusteil, dann jetzt Mitglied werden im Club von Einfach Aussteigen. Link dazu gibt es in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Sebastian, erstmal vielen herzlichen Dank bis hierhin.
Vielen Dank. Und ich musste jetzt nochmal explizit danken, weil, wie gesagt, diese ganze Geschichte ist ja quasi nicht nur durch deinen Podcast, aber der hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir überhaupt hier sind. Und deswegen auch ein großes Dankeschön an dich und dass du das überhaupt machst. Das ist ein extrem geiles Projekt, was ich, ja, wie gesagt, ich habe fast alle Folgen gehört. Und vielen Dank nochmal dafür.
Danke dir für die tollen Worte. Das freut mich sehr zu hören. Ja, danke.
Ja, und viele Grüße auch von meiner Frau und von meiner Tochter. Die war auch ganz gespannt heute früh, als ich ihr erzählt habe, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Ich werde sie dann definitiv zeigen.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Sebastian Höhn, der vor einem Jahr auf die Karibikinsel Dominika ausgewandert ist. Ja, was für eine Story. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm und seiner Familie weitergeht, bin aber auf jeden Fall sehr optimistisch, denn Sebastian klingt für mich wie ein Machertyp, der immer einen Weg findet. Fotos von ihm und seinem Leben auf Dominika gibt's auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt vorbei, lass mir ein Abo da. Und wenn wir schon dabei sind, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast und empfehle meinen Podcast oder diese Folge gerne weiter, damit wir mit den Episoden noch mehr Menschen inspirieren und positiv beeinflussen können. Vielen Dank jetzt dir fürs Zuhören. Ich bin zurück in der nächsten Woche wieder am Mittwoch mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.